SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Nach mehr als 30 Jahren ist die Maul- und Klauenseuche zurück in Deutschland. Eine Krankheit, die Tiere wie Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch Schweine kriegen können. In Brandenburg wurde das Virus bei einer Büffelherde entdeckt. Das hat weitreichende Folgen. Für den Menschen gilt die Krankheit als ungefährlich. Für Klauentiere ist sie aber hoch ansteckend, kann durch die Luft übertragen werden. Darüber spreche ich mit Erhard Ecker von der Saarländischen Landwirtschaftskammer. Er ist selbst Bauer in Niedaldorf. Machen Sie sich Sorgen?
Ja, im Moment direkt noch nicht wirklich. Man muss einfach sagen, es ist jetzt um einen relativ kleineren Betrieb bei der Büffelherde aufgetreten. Das ist kein größerer landwirtschaftlicher Betrieb davon betroffen gewesen. Man hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen, im Umkreis um die Weide schon mal Tiere gekeult, um hier sicher zu gehen, dass das Virus nicht schon weitergegangen ist. Sorgen würde ich mir machen, wenn jetzt in den nächsten Tagen die Botschaft käme, dass weitere Tiere gefunden werden bzw. Betriebe betroffen wären.
Was bedeutet das denn für einen Betrieb und vor allem auch Betriebe in der Nähe?
Also Betriebe, die in der Nähe des Ausbruchs sind, bekommen ihre Tierbestände gekeult, also die in unmittelbarer Nähe sind oder die Kontakte zu dem Betrieb haben, zum Beispiel wie in Brandenburg auch Futtermittel zugekauft haben von dem Betrieb oder in anderer Weise geschäftlich mit den zusammengearbeitet haben.
Gekeult heißt getötet.
Getötet, ja.
Ja, und
das macht man aus Vorsichtsmaßnahmen.
Und die Tiere in dem Betrieb ja sowieso auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also der Betrieb, wo das Virus auftritt, der wird komplett, werden die Tiere getötet.
Was ist das denn genau für eine Krankheit, dass da die Regeln so streng sind?
Boah, also es ist eine Viruskrankheit, die einfach sehr hoch ansteckend ist, die, wenn sie auftritt, oft den ganzen Betrieb oder die ganzen Tiere im Bestand betrifft. Das fängt an bei Rindern zum Beispiel in Maul-Nasennähe, kann aber auch bei Schafe, Ziegen, vor allem Hufe, bei Schweinen auch Klauen, also nicht Hufe, sondern die Klauen betreffen. Mhm. Ähnlich, sage ich jetzt mal, wie bei den Menschen Hand- und Fußkrankheit. Also die Symptome sind ähnlich. Tritt ja auch ganz, ganz selten, sollte die Maul- und Klauenseuche auch schon mal an Menschen gelangt sein, mit ähnlichen Symptomen wie die Hand-, Fuß-, Mund-Krankheit halt eben.
Aber das ist keine Krankheit, die man behandeln kann?
Nee, die muss durchgeseucht werden. Es gibt viele Tiere, die überleben die Krankheit. Aber ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich sind die Tiere dann seit ihres Lebens Erreger oder Träger des Antikörpers. Und das will man auf jeden Fall vermeiden.
Auch wenn die Seuche im Saarland zum Glück nicht nachgewiesen ist, welche Folgen könnte das denn trotzdem für die saarländischen Landwirte haben?
Im Moment hat die saarländische Landwirtschaft noch keinen Nachteil. Es würde kommen, wenn jetzt mehrere Betriebe oder die Krankheit weiter sich ausbreiten würde. Mhm. Dann würde es zum Beispiel für Fleisch eine Exportbeschränkung geben, da wir in Deutschland die Fleischprodukte, die wir in Deutschland nicht mehr gern verzehren, ins Ausland exportieren. Die könnten dann nicht mehr abgesetzt werden. Mhm. Dadurch würde halt eben der Preis sich senken. Zum anderen werden auch Tiere, zum Beispiel Kälber, haben wir einige Mastbetriebe in den Niederlanden und Belgien, die Kälber, hauptsächlich von Milchviehbetrieben, Bullenkälber oder Kälber, die nicht gebraucht werden zur Weiterzucht, dort in Maschbetriebe gehen, auch die werden dann die Kälber nicht mehr abnehmen dürfen.
Das heißt, die saarländischen Bauern werden ihre Kälber nicht mehr los?
Ja, zumindest mal nicht nach Niederlande oder Belgien. Innerhalb Deutschland werden sie schon noch loswerden.
Die Maul- und Klauenseuche ist nach Jahrzehnten zurück in Deutschland. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, aber die Besorgnis auch in der saarländischen Agrarbranche ist da. Wir haben mit Erhard Ecker, dem Präsidenten der Saarländischen Landwirtschaftskammer, gesprochen. Im Saarland gibt es bisher keinen Fall und das Interview haben wir vorher aufgezeichnet. Wir haben die bislang kälteste Nacht des Jahres hinter uns. Ja klar, das Jahr ist ja noch nicht so alt, aber es war richtig kalt gestern Nacht, bis zu 9 Grad im Saarland. Während die meisten von uns sich da schön zu Hause ins warme Bett gekuschelt haben, Heizung aufgedreht haben, vielleicht noch Wärmflasche gemacht, gibt es auch Menschen, die konnten das nicht, weil sie auf der Straße leben. Die sind bei den Temperaturen besonders froh über die vielen Hilfsangebote, zum Beispiel im Kältebus in Saarbrücken am Römerkastell. Aber auch tagsüber will man da ja nicht länger als nötig draußen sein bei den Temperaturen. Und da hilft unter anderem die Wärmestube in Saarbrücken. SR3-Reporter René Henken, der ist jetzt bei mir im Studio. Heute Vormittag bist du hingefahren, René. War bestimmt voll bei dem Wetter, oder? Heute Morgen waren es ja auch noch minus 5, minus 6 Grad.
Ja, also es war wirklich noch ziemlich kalt, als ich da hingegangen bin. Das war so gegen 9 Uhr und ja, war die Wärmestube auch gut besucht. So 25 bis 30 Menschen waren da. Ein bisschen Platz war tatsächlich noch. Aber die meisten, die haben dort gesessen, dann einen Kaffee getrunken, sich einfach aufgewärmt und einer von ihnen ist Lukas.
Irgendwie schaffe ich das halt eben zu überleben. Ist doch, es ist nicht leicht bei den Temperaturen und alles drumherum. Für jeden Menschen, der da draußen leben tut und wirklich nicht weiß, wo der hingehen soll. Die letzte Zeit habe ich überwiegend erstmal im Kältebus geschlafen. Die 3 Stunden muss ich halt immer überbrücken, damit ich hier in die Wärmestube komme, damit ich mich hier wenigstens mal aufwärmen kann und alles drumherum.
Ja, das Problem ist, der Kältebus, der schließt morgens um 6. Die Wärmestube, die öffnet in der Regel erst um 9. An so kalten Tagen wie heute dann schon um 8. Das heißt, die Menschen, die müssen die 2 Stunden dann in der Kälte irgendwie überbrücken.
Was machen die dann in der Zeit?
Ja, viele von denen bleiben dann draußen auf der Straße in der Kälte. Hermann Schell, das ist der Geschäftsführer der Wärmestube, der sagt, dass im Moment auch deutlich mehr Besucher kommen.
Ich habe heute Morgen beispielsweise 4, 5 Personen gesehen, wo ich dachte, es könnten eigentlich unsere Gäste sein, aber waren mir völlig unbekannt und in einem relativ desolaten Zustand, wo ich auch vermute, dass sie den Kältebus nicht aufgesucht haben.
Ja, woran liegt das, dass sie da nicht hingehen wollen? Also, ich meine, der hat ja nochmal angebaut in den letzten Jahren. Also ist es, weil er überfüllt ist oder hat es andere Gründe?
Also bei den von Hermann Schell angesprochenen Leuten, da weiß ich das jetzt nicht genau, aber der Kältebus, der ist halt voll und mit 40 Leuten, die dann da sind, ist er belegt.
Das heißt, wir haben gestern in unserer Telefonkonferenz schon mitbekommen, dass man Menschen abweisen musste bei diesen Temperaturen. Und das ist natürlich schwer, auch für die vielen Ehrenamtlichen, die dort arbeiten, jemanden am Tor sagen zu müssen, wir sind voll belegt, wir können niemanden mehr aufnehmen.
Ja, das stelle ich mir auch heftig vor, vor allem bei der Kälte. Aber es gibt ja noch viele andere Angebote hier bei uns in Saarbrücken, richtig?
Ja, zum Beispiel noch die AWO-Notschlafstelle. Aber Hermann Schell, der meint, es würde schon helfen, wenn die Stadt da bei der Kälte einfach einen Raum zur Verfügung stellt, der geheizt ist, wo die Leute dann rein können, auch noch auf Toilette gehen können, weil das Angebot, du sagst, ist zwar da, aber immer noch ziemlich knapp, vor allem wenn es so kalt ist.
Vielen Dank, René Henken, für die Infos. Auch in der nächsten Nacht soll es ja wieder ziemlich kalt werden, Temperaturen mit bis zu -6 Grad. Und da sind sicherlich auch wieder viele Menschen bei uns im Saarland, die obdachlos sind, auf Hilfe angewiesen. Weg von der Automobil- und Verbrennerindustrie hin zu, ja, was eigentlich? Die Saarwirtschaft steckt mitten im Umbau. Hin zur E-Mobilität war die Idee mit großen Ansiedlungen wie zum Beispiel vom Batteriehersteller S-Volt oder dem Chiphersteller Wolfspeed. Das klappt aber noch nicht so richtig, das wissen wir. Deswegen will die Landesregierung jetzt mehr auf den Mittelstand setzen und den fördern. Wirtschaftsminister Jürgen Barker hat angekündigt, heute Nachmittag ein Förderprogramm vorzustellen. Darüber spreche ich jetzt mit Frank Thome, dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer im Saarland. Hallo, Herr Thome.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie hatten ja hier auf SR3 schon mal mehr Unterstützung für den Mittelstand gefordert. Was erhoffen Sie sich also heute von dem Förderprogramm?
Also zunächst mal darf man Industrieförderung und Förderung des Mittelstands nicht gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil, wir haben im Saarland auch einen großen Anteil an industriellem Mittelstand auf der einen Seite und ganz enge Verbundeffekte auf der anderen Seite. Insofern muss man das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Was muss da denn jetzt passieren?
Also in erster Linie erwarten wir schon auch ein starkes Signal der Landesregierung, dass sie zunächst mal die Standortkosten senken, weil die belasten die Unternehmen sehr stark und schwächen die eigene Innovationskraft. Und die bewerte ich persönlich immer deutlich höher als das Verteilen von Subventionen. Darüber hinaus müssen wir auch im Bereich der Fachkräftesicherung mehr tun, weil die schrumpfende Erwerbsbevölkerung, ich sag mal, auf Sicht die größte Bremse für Wachstum sein wird. Und ein weiterer Punkt ist da auch die Förderung von Technologietransfers, von Start-ups. Gerade die Start-ups brauchen eine deutlich höhere Verfügbarkeit von Risikokapital, um überhaupt wachsen zu können. Hier könnte ich mir sehr gut einen Beteiligungsfonds des Landes vorstellen, der allerdings dann auch durch privates Kapital ergänzt werden muss.
Da sprechen wir von Krediten, richtig?
Hier sprechen wir auch von echten Beteiligungen. Das müssen nicht unbedingt Kredite sein. Also hier gibt es auch den Punkt der Rendite zum Beispiel. Aber aus meiner Erfahrung ist es wichtig, eben nicht nur Geld zu geben, sondern eben auch Experten dann in diese Start-ups oder Scale-ups. Das sind also die Unternehmen, die sich schon ein paar Jahre am Markt behauptet haben und wo es darum geht zu wachsen. Vielleicht auch mal von 50 auf 500 Mitarbeiter, neue Märkte zu erschließen, neue Geschäftsmodelle. Da haben wir momentan nicht so vieles zu bieten im Saarland.
Warum ist es denn Ihrer Meinung nach clever, den Mittelstand zu unterstützen?
Also es ist nicht nur clever, sondern es gibt gar keine Alternative dazu. Über 98% unserer Unternehmen hier im Saarland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Insofern ist es das absolute Rückgrat unserer Wirtschaft und wir sind ja momentan im Rahmen der Transformation. Da gilt es hier insbesondere, die kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen bei den Herausforderungen der Transformation, insbesondere bei der Dekarbonisierung und bei der Digitalisierung. Auch hier erwarte ich starke Signale aus dem Mittelstandspaket.
Ach so, Dekarbonisierung ist jetzt zum Beispiel wieder Stahlindustrie hin zu grünem Stahl, richtig?
Ja, das ist alles, was mit Energieeffizienz zu tun hat in einem Unternehmen. Also beispielsweise, wie kann ich auch kleine, mittlere Unternehmen bei Investitionen unterstützen, die dazu führen, dass sie einfach Ressourcen schonen. Mhm. Ja? Energien, Ressourcen schonen, das steigert die Effizienz, das spart Kosten und das reduziert am Ende den CO2-Ausstoß und schont damit unsere Umwelt. Auch da brauchen diese mittleren und kleinen Unternehmen Hilfe.
Wer muss denn da besonders gefördert werden? Saarländische Unternehmen, also dass die ja mehr ausbauen können oder welche, die sich hier neu ansiedeln wollen?
Ja, beide. Ich habe am Anfang von einer Verbesserung der Rahmenbedingungen gesprochen. Und sehen Sie, die Standortkosten, die bei uns ja aufgrund der Gewerbesteuer, der Grunderwerbssteuer und vieler weiterer Gebühren, auf die andere Bundesländer gar verzichten, besonders hoch sind, das wirkt natürlich auch abschreckend auf die Unternehmen, die sich gegebenenfalls hier ansiedeln wollen. Insofern sind das Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen verbessern, und zwar für alle, auch die, die potenziell mit dem Gedanken spielen, sich hier niederzulassen.
Vielen Dank, Frank Thome, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer im Saarland. Wir haben über das angekündigte Förderprogramm der Landesregierung für mittelständische Unternehmen gesprochen. Heute Nachmittag wissen wir mehr darüber. Sie hören das natürlich als erstes hier auf SR3. Diese ewige Diskussion könnte jetzt bald ein Ende haben. Ich spreche von den Kosten für Polizei bei Hochrisikospielen im Fußball, also bei den Spielen, bei denen gewaltbereite Fans zusammenkommen. Das Land Bremen hatte 2015 schon erstmals nach einem Spiel Werder Bremen gegen HSV Hamburg die deutsche Fußballliga eine Rechnung gestellt. Satte 385.000 Euro hatte der Polizeieinsatz bei diesem Hochrisikospiel gekostet. Das Ganze ist dann vor Gericht gelandet, bis zur höchsten Instanz, dem Bundesverfassungsgerichts. Denn die Fußballliga meint, dass die Polizeieinsätze Aufgabe des Staates seien. Heute gab es das Urteil vom Bundesverfassungsgericht dazu, haben Sie sicher schon bei uns in den Nachrichten gehört. Und das Gericht sagt, Bundesländer dürfen Profiklubs an Kosten beteiligen. Die Saarländerinnen und Saarländer, die mein Kollege Max Zettler heute Vormittag getroffen hat, die waren sich einig in ihrer Meinung darüber.
Ist richtig so, die haben Geld genug.
Ich finde es richtig, weil die Vereine ja auch die Ultragruppen akzeptieren und auch zulassen. Und deshalb finde ich es richtig, dass dann auch die Vereine dafür aufkommen müssen für die Rechnung dann am Schluss.
Ich finde es eigentlich aber traurig, dass man das überhaupt braucht. Es gibt andere Sportarten, wo sich auch Tausende von Menschen treffen zum Gucken und es passiert nichts. Ich finde, es müsste eigentlich von den Vereinen eher bei den Fangruppen mal was gemacht werden, dass das überhaupt nicht passiert.
Man merkt ja, je mehr der Verein involviert wird, desto weniger passiert auch irgendwas. Also sei es Polizeipräsenz, dann passieren weniger Vorfälle.
Die profitieren von den Zuschauermengen, die da kommen, die Eintritt bezahlen. Oder müssen sie dafür sorgen, dass da auch ordentlich alles zur Sache geht.
Vielleicht tut dann der Fanmob ein bisschen überlegen, wie er sich benimmt.
Das sieht auch die Polizei im Saarland so. Die Gewerkschaften fordern, dass auch unsere Clubs hier im Saarland sich an den Kosten für Hochrisikospiele, zum Beispiel vom 1. FC Saarbrücken, beteiligen sollen. Bisher gilt das Urteil nur für die 1. und 2. Bundesliga. Bisher, darüber sprechen wir in wenigen Minuten mit dem saarländischen Innen- und Sportminister hier auf SR3. Hochrisikospiele im Fußball, also Spiele, wo salopp gesagt sich Fußballfans kloppen könnten oder auch randalieren, die kosten Geld, vor allem das Land und damit uns Steuerzahler. Denn bei Hochrisikospielen sind eine Menge Polizisten im Einsatz, um die Fans voneinander fernzuhalten. Und die müssen natürlich bezahlt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt, dass Bundesländer in Zukunft Profifußballvereine an den Kosten, teilweise mehrere hunderttausende Euro, beteiligen können. Bremen macht das ja schon und könnte auch für das Saarland ein Segen für die klammen Kassen sein. Darüber spreche ich mit dem saarländischen Innen- und Sportminister Reinhold Joost jetzt live am Telefon. Hallo, Herr Joost.
Hallo, guten Tag.
Ja, gucken wir doch mal auf das Saarland. Wird es das auch machen in Zukunft? Die Gewerkschaften der Polizei fordern das ja schon.
Also wir begrüßen zuallererst einmal die Rechtssicherheit, die durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts hergestellt wurde. Es ist Grunde nach möglich, entsprechende Situationen mit polizeilichem Mehraufwand bei gewinnorientierten, erfahrungsgemäß gewaltgeneigten Großveranstaltungen mit einer gewissen Personenzahl mit einer Gebühr zu belegen, die dann zu berechnen ist, um die Bereitstellung zusätzlicher Polizeikräfte in Rechnung zu stellen. Wir prüfen das Urteil jetzt mit Blick auf die Anwendbarkeit für das Saarland. Dass es diesen Bedarf gibt, sieht man auch daran, dass alleine mit Blick auf den 1. FC Saarbrücken in der zurückliegenden Saison der DFB über 200.000 Euro Strafe wegen Auffälligkeiten mit Pyrotechnik dem FCS auferlegt hat. Regelungsbedarf gibt es. Wir werden ihn abstimmen mit anderen Bundesländern und mit dem Bund, damit auch kein Flickenteppich entsteht. Unser Interesse ist eine einheitliche Lösung für alle, damit diese Mehrbelastungen, die bisher wie selbstverständlich auf die Allgemeinheit abgewälzt wurden, unter dem Deckmantel des Spaß an Sport und einiger weniger, die in diesem Zusammenhang dann außer der Reihe waren, dann wie selbstverständlich die Allgemeinheit zahlen zu lassen, während die Veranstalter oder insbesondere die Ligen dann auch Gewinne einstreichen.
Ja, also höre ich raus, dass Sie dafür sind, dass die Vereine auch im Saarland, zum Beispiel der 1. FC Saarbrücken, daran beteiligt werden können.
Ich bin dafür, dass diejenigen, die Gewinne einstreichen, das sind in erster Linie die DFL, also die Deutsche Fußballliga, nicht wie selbstverständlich die Kosten für ihre Gewinnerzielungsabsicht mit Blick auf zusätzlichen Mehraufwand sozialisieren und die Gewinne in ihre Tasche stecken. Ich habe an der Stelle ein großes Interesse daran, dass insbesondere eine Poollösung, wie sie 2019 schon von Anke Rehlinger vorgeschlagen wurde, dass man also einen gewissen Betrag aus der DFL in einen entsprechenden Pool einzahlt, der dann verteilt wird auf die entsprechenden Bereiche, genutzt wird, um damit auch arme und weniger starke Vereine genauso in die Verantwortung zu nehmen, ohne sie zu überlasten, wie die Reichen, die teilweise für 50, 60, 70 Millionen einzelne Spieler letztendlich kaufen. Also Geld ist offensichtlich im System genug da. Und es geht jetzt darum, dass man das so verteilt, dass am Ende nicht die zusätzlichen Sicherheitskosten, wohlgemerkt bei Hochrisikospielen, bei denen man weiß, dass es knallt, dass selbstverständlich diese Kosten der Allgemeinheit aufbürdet, sondern einen Teil dessen auch in Aufrechnung bringt mit denen, die damit Geld verdienen.
Ja. Welche Spiele als Hochrisikospiele gelten, das stufen die Vereine ja größtenteils selbst ein. Haben Sie die Befürchtung, dass dann einfach es bald keine Hochrisikospiele mehr als solche deklariert gibt?
Nein, die werden nicht von den Vereinen selbst eingestuft. Das ist eine Fehleinschätzung, sondern das läuft in erster Linie durch die Polizei, weil man mit Blick auf die Erfahrungen und auch die szenekundigen Beamten, die da im Vorfeld diese Spiele einschätzen, zusammen mit den Vereinen diese entsprechende Einschätzung vornimmt. Ich habe die große Hoffnung, dass man jetzt langsam aufwacht. Es sind ja nur einige wenige, die diesen entsprechenden Spaß an einem wunderbaren Sport verleiden, indem sie sich nicht wissen, wie man sich verhält. Es gibt andere Veranstaltungen im Bereich des Sports, wo mindestens genauso viele Leute zusammenkommen. Beim Handball beispielsweise, der SAP-Arena, 15.000 Leute, tolle Stimmung wie im Ludwigspark oder sonst wo. Ohne Probleme. Man muss an der Stelle halt auch dann appellieren, auch an den Fußball, an die Fankultur, dass man selbst das Ganze im Griff und im Blick haben sollte, um solche Kosten dann erst gar nicht entstehen zu lassen. Ich habe großen Respekt vor all denen, die sich in den Fankulturen einbringen und das als großes Erlebnis sehen. Ich habe aber überhaupt kein Verständnis für diejenigen, die es dann nutzen, um Gewalt und auch kriminelle Handlungen vorzunehmen, die dann am Ende dazu führen, dass man mit viel Polizei das Ganze in den Griff bekommt. Mhm. Es kann nicht sein, dass einige wenige daran Millionen verdienen und der Staat, wie selbstverständlich über die Steuerzahler, die Kosten aufgerüttelt bekommt.
Ja, letzte Frage mit Bitte um sehr kurze Antwort, weil unsere Sendung gleich vorbei ist. Wir wollen die Fanseite da teilweise noch hören. Da wird ja oft bemängelt, dass die Polizei überreagiert und zu viele Beamte schickt und fordert zum Beispiel, die Polizei ganz wegzulassen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
Nein, weil wir genau wissen, was dann passiert. Die gleichen Leute, die dann nachher kommen und uns vorhalten, dass sie verletzt wurden oder dass es Übergriffigkeiten gab, sind dann die Ersten, die sich beschweren, dass keine Polizei da war. Das ist eine gewisse Verlogenheit in dieser Debatte. Nochmal, ich gönne jedem den Spaß am Fußball. Aber das, was teilweise unter dem Deckmantel der Fankultur nach außen propagiert wird, hat damit nichts zu tun. Und deswegen ist halt leider Gottes auch die Polizei notwendig. Einige verdienen sich daran eine goldene Nase und andere sollen die Kosten bezahlen. Diese Rechnung geht nicht auf. Das Verfassungsgericht hat jetzt eine Klarheit dafür gegeben. Wir stimmen uns ab und wir werden mit Sicherheit im Saarland auch eine entsprechende Regelung auf den Weg bringen, die beiden Seiten gerecht wird. Die eine nicht überfordern, aber dem anderen auch letztendlich nicht wie selbstverständlich die Rechnung zukommen lassen, nämlich dem Steuerzahler. Das geht so nicht.
Vielen Dank, Reinhold Joost, saarländischer Innen- und Sportminister. Wir haben über das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gesprochen. Das hat heute geurteilt, dass Profivereine im Fußball künftig die Kosten für die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen mitzahlen müssen.